Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Heute mit Lennart Pyritz. Guten Morgen, schön, dass Sie dabei sind. In der Sendung geht es heute um eine Erkrankung, die Menschen schon seit langem bekämpfen. Schon vor mehr als 1000 Jahren wurde versucht, Rheuma mit unterschiedlichen Therapieansätzen in den Griff zu bekommen. Das Wort stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie Fluss oder Strömung. Ein Hinweis auf die antike Vorstellung von durch den Körper fließenden Säften, die die Probleme verursachen. Er passt aber auch zur Erfahrung Betroffener, nach der die Schmerzen im Körper fließen und immer neue Körperregionen erreichen. Rheuma ist ein Oberbegriff für eine ganze Reihe schmerzhafter Erkrankungen der Gelenke, der Wirbelsäule oder auch der Muskulatur. Millionen von Menschen leiden allein in Deutschland darunter. Inzwischen gibt es eine Vielzahl wirksamer Therapiemethoden, Medikamente zählen dazu, aber auch der physikalischen Therapie mit Wärme, Kälte und Bewegung kommt eine entscheidende Rolle zu. Und darum soll es in der heutigen Sendung schwerpunktmäßig gehen, Rheuma und physikalische Therapie. Sie können sich wie immer daran beteiligen, Fragen stellen oder Erfahrungen schildern, entweder indem Sie anrufen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464, nochmal 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine E-Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Ab ungefähr 10:45 beantworten wir dann Ihre Fragen zum Thema hier in der Sendung. Direkt nach den Nachrichten ab 10.35 Uhr geht es davor zunächst um zwei aktuelle Themen zum neuen Coronavirus. Zum einen sprechen wir mit dem Präsidenten der Deutschen Krankenhausgesellschaft darüber, wie gut die Kliniken in Deutschland auf eine zweite Corona-Welle vorbereitet sind. Und wir gehen der Frage nach, wie hoch das Ansteckungsrisiko bei Aktivitäten im Freien ist, im Park, am Badesee, bei Fußballspielen oder bei Demonstrationen. Und nach den 11 Uhr Nachrichten widmen wir uns in einem Interview speziell der Frage, welche Hilfsmittel Rheuma-Betroffenen den Alltag erleichtern können. Zum Schwerpunktthema Rheuma haben wir zwei Gesprächsgäste eingeladen. Aus Münster zugeschaltet ist Professorin Heidemarie Becker, leitende Oberärztin der Sektion Rheumatologie und klinische Immunologie an der Universitätsklinik Münster. Guten Morgen, Frau Becker.
Guten Morgen.
Und hier bei mir im Studio ist mit Sicherheitsabstand Professor Uwe Lange, Direktor der Abteilung Physikalische Medizin und Osteologie und stellvertretender Direktor der Abteilung Rheumatologie und klinische Immunologie an der Kerkhoff-Klinik in Bad Nauheim. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Morgen.
Ich habe es eingangs in der Anmoderation schon erwähnt, Rheuma ist nicht gleich Rheuma. Zum sogenannten rheumatischen Formenkreis zählen sehr viele, auch sehr unterschiedliche Krankheitsbilder. Frau Becker, gibt es da einen gemeinsamen Nenner, der für alle rheumatischen Erkrankungen sozusagen gilt?
Ja, also gemeinsam ist den rheumatischen Erkrankungen, dass der Bewegungsapparat betroffen werden kann, ausgeprägte Schmerzen oft dabei sind und Funktionseinschränkungen, also Bewegungsstörungen, wobei Gelenke und auch Wirbelsäule, Muskeln betroffen sein können, Bindegewebe. Es gibt auch rheumatische Erkrankungen, die innere Organe mit einbeziehen.
Welche Erkrankungen aus diesem rheumatischen Formenkreis treten denn am häufigsten auf?
Ja, also am häufigsten, es gibt ja verschiedene Gruppen, die wir unterscheiden müssen. Sehr häufig sind natürlich rheumatische Beschwerden, was dann so als Rheuma auch bezeichnet wird, bei eher verschleißbedingten Erkrankungen. Aber das muss man sehr gut unterscheiden, auch von den entzündlich-rheumatischen Erkrankungen und einfach, weil die Therapie auch ganz anders aussieht. So nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie, also unserer Fachgesellschaft, leiden ungefähr 1,5 Millionen Menschen unter entzündlich-rheumatischen Erkrankungen. Und auch da muss man wieder sehr gut unterscheiden, worum handelt es sich. Und die häufigste Erkrankung ist die entzündliche chronische Polyarthritis, also das entzündliche Gelenkrheuma, was viele mit dem Gelenkrheuma oder Rheuma-Begriff überhaupt verbinden. Man darf aber auch nicht vergessen, nicht viel weniger Patienten sind auch mit entzündlichen Wirbelsäulenerkrankungen, wie zum Beispiel dem Morbus Bechterew, betroffen.
Sie haben es jetzt schon gesagt, man muss da klar unterscheiden. Wir wollen uns in der Sendung heute vor allem auf die entzündlich-rheumatischen Erkrankungen konzentrieren. Sie haben es schon angedeutet, was sind da sozusagen die charakteristischen Symptome bei Morbus Bechterew und rheumatoider Arthritis?
Ja, die rheumatoide Arthritis betrifft hauptsächlich die Extremitätengelenke, also Gelenke von Armen und Beinen, während der Morbus Bechterew, wir nennen das auch ankylosierende Spondylitis vom Fachbegriff her, die Wirbelsäule in erster Linie betrifft, aber auch Extremitätengelenke mit einbeziehen kann. Schmerzen, ziehend oder fließend oder reißend oft beschrieben, mit schubweisem Verlauf, chronisch im Verlauf. Und viele Patienten haben ausgeprägte Bewegungseinschränkungen, Funktionsstörungen, sodass auch die täglichen Dinge im Alltag und Berufsleben oft nicht mehr dann bewältigt werden können. Begleitet oft von Steifigkeit der Gelenke, also nicht nur schmerzbedingt, sondern auch die Bewegungseinschränkung ist ein Problem.
Nur um da den Überblick zu geben, wenn wir auch mal auf die nicht entzündlichen rheumatischen Erkrankungen schauen, Arthrose, Gicht oder Weichteilrheumatismus, wodurch unterscheiden die sich? Herr Lange, vielleicht können Sie da kurz was zu sagen.
In der Regel ist es so, dass die Patienten natürlich über diese Schmerzen klagen. Und bei der Gicht ist es so, dass die Patienten einen ganz massiven Schmerz auf einmal erfahren. Beispielsweise im Großzehengrundgelenk. Das kommt ganz akut. Auch dort haben sie Entzündungszeichen. Aber bei den sonstigen nicht entzündlich rheumatischen Erkrankungen sind die Laborwerte in der Regel unauffällig. Das heißt normale Blutsenkung, normales C-reaktives Protein als Entzündungswerte. Und klinisch bieten dann auch die Leute mit einem weichteilrheumatischen Beschwerdebild keine Gelenkschwellungen, keine Sehenscheidenentzündungen, also kein Entzündungszeichen.
Das heißt, auch bei dieser großen Vielfalt der rheumatischen Erkrankungen, die Diagnose, zumindest die Diagnose der Großgruppen, ist dann doch recht eindeutig oder zeigt sich doch recht einfach in der Klinik?
Kann am Anfang schwierig sein, wenn sich das Bild erst entwickelt, aber dann im weiteren Verlauf ist das eindeutig abgrenzbar.
Rheumatoide Arthritis verläuft charakteristischerweise in Schüben. Ist das bei allen rheumatischen Erkrankungen so?
Bei den entzündlich-rheumatischen Erkrankungen sind die Schubsituationen in der Regel vorhanden. Und es gibt immer wieder Phasen, wo die Patienten sich relativ wohlfühlen. Und da muss man eben aufpassen, dass sie keine Medikamentenpausen machen.
Wenn wir jetzt uns auf die entzündlich-rheumatischen Erkrankungen konzentrieren. Sie haben es schon angedeutet, was passiert da genau im Körper der Betroffenen und was sind die Ursachen für diese Probleme? Frau Becker.
Ja, also bei der entzündlich-rheumatischen Erkrankung wie der rheumatoiden Arthritis spielt Autoimmunität, also Abwehrprozesse gegen körpereigenes Gewebe, eine wichtige Rolle. Das ist auch gekennzeichnet, indem wir im Labor zum Beispiel Antikörper, Autoantikörper nachweisen können gegen bestimmte körpereigene Strukturen. Es werden Botenstoffe der Entzündung freigesetzt, sogenannte Zytokine, die den Entzündungsprozess unterhalten. Und im Normalfall würde bei einer Abwehr zum Beispiel gegen das Immunsystem ist ja in der Abwehr geregelt und regelt sich normalerweise wieder runter, wenn man zum Beispiel eine Infektion gehabt hat. Und das ist eben nicht so bei den Autoimmunerkrankungen, sondern das ist ein eigenständig sich unterhaltender Prozess, der nicht von selbst wieder zur Ruhe kommt.
Gibt es auch weitere Risikofaktoren? Ich habe gelesen, Rauchen zählt zum Beispiel dazu.
Ja, Rauchen ist ein ganz wichtiger Risikofaktor. Das ist für viele rheumatische Erkrankungen gesichert inzwischen. Einmal nicht nur für die rheumatoide Arthritis, also die chronische Polyarthritis, auch für die bechterewsche Erkrankung ist es gesichert. Und man weiß, dass für die Entstehung dieses Autoimmunprozesses, also und der Entzündungsmechanismen, Rauchen eine ganz wichtige Rolle spielt. Also Raucher haben ein deutlich erhöhtes Risiko, an der rheumatoiden Arthritis zu erkranken. Und dann ist es auch so, dass verschiedene Studien auch gezeigt haben, dass Rauchen oder Raucher den schwereren Verlauf der Erkrankung haben. Das heißt, die Patienten sprechen auch schlechter auf Medikamente an.
Gibt es Altersgruppen, die besonders häufig von Rheuma betroffen werden?
Ja, die rheumatoide Arthritis betrifft häufig Frauen, häufiger Frauen als Männer, und zwar Mitte des Lebens. Das hat wahrscheinlich auch hormonelle Umstellungsursachen. Also das weibliche Geschlecht ist besonders bevorzugt, während bei der bechterewschen Erkrankung eher jüngere Männer betroffen sind. Also da spielen offensichtlich diese Einflussfaktoren eine große Rolle. Dann das andere ist, eine erbliche Veranlagung spielt eine große Rolle. Das ist besonders bei der bechterewschen Erkrankung so. Dieses Erbmerkmal HLA-B27 haben viele Betroffene. Und es wird auch familiär häufiger beobachtet. Dann eine dritte Komponente ist sicher, oder ein prädisponierender Faktor, wie wir auch sagen, sind Infektionen, also die dazu beitragen, dass der Entzündungsprozess praktisch angeworfen wird.
Sie haben jetzt eine vererbbare Komponente genannt. Da wird natürlich oder wird es schwierig sein, dagegen etwas zu unternehmen. Ja. Kann man denn trotzdem im Alltag etwas dafür tun, um das Risiko zu minimieren, an Rheuma zu erkranken? Man sollte zum Beispiel nicht rauchen.
Ja, das ist sicher eine wichtige Sache. Dann ist es besonders für die rheumatoide Arthritis ist es wichtig, dass schon Frauen während der Schwangerschaft nicht rauchen. Weil da wird schon der Grundstein gelegt für eine eventuelle spätere rheumatische Erkrankung des Erwachsenen. Und der Erwachsene sollte natürlich erst recht nicht rauchen. Das ist das eine. Aber das andere ist auch, dass ein viel diskutiertes Thema ist heutzutage auch die Mundflora, also eine Gingivitis. Und die ist leider bei Rauchern häufiger und das spielt wahrscheinlich zusammen. Aber auch Zahnfleischentzündungen spielen eine Rolle bei der Entstehung des Rheumas. Und neuerdings wird auch das Mikrobiom des Darms auch diskutiert, aber das ist noch nicht so gesichert für die rheumatoide Arthritis.
Herr Lange, wie sieht es zum Beispiel mit einer speziellen Ernährung aus oder Sport und Bewegung? Hat das einen Einfluss, wenn man sozusagen auf die Prävention schaut, noch bei rheumatischen Erkrankungen?
Ein gesunder Lebensstil ist absolut wichtig und da sollte man mindestens eine halbe Stunde am Tag spazieren gehen. Da gilt die alte Binsenweisheit, wer rastet, der rostet. Die gesunde, ausgewogene Ernährung, die Sie angesprochen haben, hier ist es so, dass man weiß, dass Omega-3-Fettsäure, was im Fisch vorkommt, Kabeljau, Lachs, Hering, letztendlich eine entzündungshemmende Wirkung entfaltet. Ebenso auch Alpha-Linolensäure im Sojaöl, Rapsöl enthalten. Obst, Gemüse wirkt ebenfalls entzündungshemmend. Jetzt sagen garantiert die meisten, dann darf ich ja schon von dem anderen gar nichts mehr essen, was ich so gerne mag. Da kann man aber sagen, also einfach Fett einsparen. Man sollte vielleicht 1-2 Fischmahlzeiten pro Woche durchführen. Milchprodukte, Hülsenfrüchte, Gemüse, Salat, Kartoffeln, das gehört alles auf den Tisch. Und das ist eine ganze Menge, die ich da noch habe. Und natürlich auch bei dem heißen Wetter, das Trinken nicht vergessen, 1-2 Liter Flüssigkeit täglich.
Wenn man trotz Vorsichtsmaßnahmen und gesundem Lebensstil an Rheuma erkrankt, kann man sich dann Hoffnung auf eine vollständige Heilung machen oder muss man sich dann doch dauerhaft mit dieser Erkrankung arrangieren?
Es ist ein chronisches entzündliches Geschehen und eine Heilung gibt es in ganz, ganz wenigen Fällen. Die können das wirklich mal erfahren, aber die meisten werden einen chronischen Verlauf haben, daher auch die Schübe, die Sie vorhin angesprochen haben. Und damit muss man sich arrangieren, aber mit den Rheumamedikamenten, die heutzutage zur Verfügung stehen, fühlen sich die meisten Patienten wieder voll gesund und integriert in ihr Berufs- und Alltagsleben, sodass sie also hier nicht beeinträchtigt sind.
Da haben Sie schon die Überleitung gemacht. Normalerweise werden bei Rheuma eben Medikamente eingesetzt. Frau Becker, welche Wirkstoffe haben sich da bewährt und was machen die im Körper?
Ja, es sind verschiedene Wirkstoffe, die wir heute einsetzen, strukturiert, aber sehr individuell an den Verlauf auch der Erkrankung angepasst. Zunächst mal ist Methotrexat nach wie vor eins der älteren, aber wirksamen Medikamente, die zunächst oft Grundlage, als sogenannte Basistherapie eingesetzt werden, zusammen oft leider mit Cortison, zumindest überbrückend. Oft sind auch Schmerzmittel bedarfsweise erforderlich. Dann ist es wichtig, im Verlauf zu sehen, auch nach kurzer Zeit, wie spricht der Patient drauf an. Und oft ist es erforderlich, dann doch Medikamente dazuzugeben, kombinieren. Und also bei schweren Verläufen, bei denen auch die Erkrankung und die Entzündung einfach nicht zur Ruhe kommt, haben wir die Möglichkeit, die neueren Biologika einzusetzen. Und da gibt es im Laufe der letzten 20 Jahre eine ganze Reihe. Wir bekommen praktisch immer wieder neue Medikamente dazu und können praktisch die meisten Patienten da gut mit behandeln, sodass auch die Erkrankung gut zur Ruhe kommt.
Nur kurz erklärt, Biologika, das sind Arzneistoffe, die eben durch Biotechnologie oder durch gentechnisch veränderte Organismen quasi gezielt hergestellt werden.
Ja, das ist richtig. Und zwar, die wirken gegen verschiedene Entzündungsbotenstoffe, die im Entzündungsprozess eine wichtige Rolle spielen und das praktisch dagegen gerichtet sind und das, die Wirkung der Entzündungsbotenstoffe praktisch ausschalten. Aber auch Medikamente, die eben gegen Zellen des Immunsystems gerichtet sind und dadurch dann auf einer anderen Basis praktisch dann den Entzündungsprozess beeinflussen.
Nach bisheriger Einschätzung des Robert-Koch-Instituts haben Patientinnen und Patienten mit Autoimmunerkrankungen, zum Beispiel eben entzündlichem Rheuma, oftmals ein geschwächtes Immunsystem, zum Beispiel durch Einnahme bestimmter Medikamente. Bedeutet das, dass Rheuma-Patientinnen und Patienten in der Corona-Pandemie zur Risikogruppe zählen?
Nein, nur unter bestimmten Bedingungen. Also es gibt ja inzwischen auch aktualisierte Stellungnahmen unserer Fachgesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie. Und man hat das sehr gut untersucht, beziehungsweise die letzten Monate auch hat man viele Daten auch zusammengetragen. Und es ist nicht generell so, dass man davon ausgehen muss, dass Rheuma an sich jetzt ein erhöhtes Risiko für eine Covid-Erkrankung bedeutet, aber man darf nicht vergessen, also einzelne Medikamente können eventuell, also eine sehr starke Immunsuppression, eine starke Unterdrückung des Abwehrsystems kann doch mal bedeuten, dass man die Therapie eventuell lockern muss in bestimmten Situationen, und es gelten natürlich auch die üblichen Risikofaktoren, die gar nicht so selten sind bei Patienten mit rheumatischen Erkrankungen, und die üblichen allgemeinen Risikofaktoren für einen schwereren Verlauf gelten natürlich Rauchen, dann das männliche Geschlecht, Diabetes und natürlich auch ein höheres Lebensalter. Also, und deswegen ist das insbesondere bei den Patienten zu beachten.
Jetzt haben wir über Medikamente gesprochen. Herr Lange, welchen Stellenwert haben jetzt physikalische Therapien bei Rheuma? Was fällt da überhaupt alles drunter?
Also eine Therapie einer rheumatischen Erkrankung ohne physikalische Maßnahmen ist immer inkomplett. Die kann durch nichts anderes ersetzt werden. Und ich sage immer, die Gelenkfunktion, Wirbelsäulenfunktion können Sie nur mit Bewegungstherapie erhalten. Und da kann die Pille oder die Spritze noch so teuer sein. Deswegen ist also die Bewegung notwendig für die Patienten. Ich habe auch nichts gegen Sport. Also mach den Muskelkater zu deinem Freund, trifft hier zu. Natürlich sollten diese sportlichen Übungen an die jeweilige Erkrankungssituation des Patienten angepasst sein, aber hier gilt auch, jeder kleine Schritt zählt, und deswegen ist Bewegung unheimlich wichtig. Wenn die Patienten nun Beschwerden haben, fragen die sich immer, ja, soll ich jetzt Kältemaßnahmen oder Wärmemaßnahmen anwenden? Da gibt es die ganz klare Regel, liegt ein Entzündungsschub vor, ist also ein Gelenk rotig, heiß, geschwollen, in der Funktion eingeschränkt, dann brauche ich letztendlich Kälteapplikation. Wenn das Gelenk dann chronisch krank ist und die Entzündung abgeklungen ist, dann kann man letztendlich auch mit wärmenden Maßnahmen herangehen und sich dabei behelfen, auch mit ganz normalen Hausmittelrezepten. Also ich kann Linsen in den Kühlschrank stellen, in einer Schüssel, dass sie schön kalt sind, kann darin kneten, abends bei den Tagesthemen oder wenn ich den Deutschlandfunk höre. Oder ich nehme eine Wanne mit Sand und wärme den im Backofen auf und kann auch darin wunderbar kneten und Gelenkbeweglichkeit fördern.
Aber physikalische Therapie ist einerseits was stationär gemacht wird, kann aber auch zu Hause durchgeführt werden.
Absolut, ja. Nicht alle Möglichkeiten, aber im stationären Setting gibt es natürlich ein Riesenarsenal, was man anwenden kann. Es gibt ja auch eine neue Behandlungsform, die multimodale rheumatologische Komplexbehandlung, die man durchführen kann. Das ist ein akut stationäres Versorgungskonzept, wo die Patienten 11 Stunden Anwendungen pro Woche erhalten und wo wir auch in Studien in unserer Klinik nachweisen konnten, das ist wichtig gegenüber den Kostenträgern, dass es auch wirkt, dass es zu einer signifikanten Abnahme der Schmerzen kommt, zu einer deutlichen Verbesserung der Gelenk- und Wirbelsäulenfunktion und auch der Krankheitsaktivität.
Sie haben gerade diese Studie angesprochen, die Sie mitbetreut und jetzt publiziert haben. Multimodale Therapie, also unterschiedliche Behandlungsansätze. Wie muss man sich das genau vorstellen? Also welche Therapieformen wirken dann da zusammen? Welche kommen zum Einsatz?
Das ist individuell zugeschnitten auf den Patienten. Die kommen ja in unterschiedlichen Entzündungsstadien in die Klinik. Am Aufnahmetag wird entschieden, wer kann diese Therapie durchführen. Und dann müssen sie mindestens von 4 Bereichen 3 Bereiche abdecken. Das ist Physiotherapie, physikalische Therapiemaßnahmen, Ergotherapie, Schmerztherapie und natürlich auch Verhaltenstherapie, gesprächspsychologische Verfahren, wo auch Schmerzverarbeitungsstrategien erlernt werden.
Die Frage habe ich hier auch noch auf dem Zettel. Welchen Anteil hat denn eigentlich die Psyche bei Rheuma? Also da geht es ja sehr stark um Schmerzen, und Schmerzen sind ja auch sehr stark mit der Psyche eben verbunden. Also inwieweit können eben auch psychologische Ansätze tatsächlich eine Erleichterung bei Rheuma bringen?
Die sind ganz wichtig, weil es ist ein chronisches Geschehen und irgendwann hat jeder mal so ein Tief, wo letztendlich die Seele ein wenig angegriffen ist, und dann sollte man durchaus auch in diesem Bereich den Patienten Hilfe zukommen lassen mit diesen Gesprächs- und Verhaltenstherapien.
Wenn wir den Schritt sozusagen nach der stationären Phase anschauen, welche Reha-Maßnahmen sind ganz typisch nach der Akutphase sozusagen?
Man beginnt ja schon im Akutkrankenhaus mit der Frühmobilisation und dann gibt es anschließend rehabilitative Möglichkeiten, also das heißt die ambulante oder stationäre Rehabilitation oder aber auch die Anschlussheilbehandlung, die dann innerhalb von 14 Tagen nach dem akutstationären Aufenthalt stattfinden muss.
Welche Dauer haben dann normalerweise solche Reha-Maßnahmen, bevor die Betroffenen tatsächlich sozusagen wieder in den eigenen Alltag entlassen werden?
In der Regel sind es 21 Tage und je nachdem, wie der Befund ist, wenn die Funktionsstörungen zu groß sind, noch keine Reintegration in den Alltag oder ins Berufsleben möglich ist, dann kann man das auch noch verlängern.
Wenn wir jetzt noch ganz kurz auf den Wiedereinstieg ins Alltagsleben der Patientinnen und Patienten schauen, mit welchen Einschränkungen sollten Betroffene doch noch rechnen, wenn sie jetzt sozusagen aus der Reha nach Hause kommen? Was sind so typische Alltagsbegleiterscheinungen bei rheumatischen Erkrankungen?
Naja, auf der einen Seite kommt es immer darauf an, in welchem Zustand sie entlassen werden. Man sollte auf alle Fälle dafür sorgen, dass die Patienten nach der Reha noch durch Funktionstraining oder bei Teilnahme von Selbsthilfegruppen den Reha-Erfolg möglichst lange erhalten. Das ist etwas ganz Wichtiges. Und man kann während der Reha auch dafür sorgen, dass die Patienten am Arbeitsplatz Erleichterung haben. Ergodynamischer Stuhl, der sich Höhen verstellen lässt, ebenso ein Schreibtisch ist möglich. Und so gibt es auch Hilfsmittel, wie sicherlich später noch in der Sendung dargestellt wird, für den Haushalt, dass man auch zu Hause im Alltag klarkommt.
Rheuma und physikalische Therapie, das ist heute das Schwerpunktthema der Sendung. Unsere Gesprächsgäste sind Heidemarie Becker, leitende Oberärztin der Sektion Rheumatologie und klinische Immunologie der Universitätsklinik Münster und hier bei mir im Studio Uwe Lange, Direktor der Abteilung Physikalische Medizin und Osteologie und stellvertretender Direktor der Abteilung Rheumatologie und klinische Immunologie an der Kerkhoff-Klinik in Bad Nauheim. Sie können zum Thema anrufen, sich beteiligen unter der Telefonnummer 00800 4464. 4464 oder eine E-Mail schreiben an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und wir haben eine Anruferin in der Leitung, Frau Lippmann-Farmer aus Nürnberg, wenn ich es richtig sehe. Guten Morgen, Frau Lippmann-Farmer.
Ja, guten Morgen.
Sie haben Probleme mit entzündlichen Gelenkerkrankungen und Sie haben eine Frage, inwieweit die Ernährung da eine Rolle spielen kann, wenn ich es richtig sehe.
Ich habe keine Frage, sondern ich wollte sagen, die Ernährung spielt eine Rolle. Das habe ich aus eigener Erfahrung kennengelernt. Ich hatte Gelenkschmerzen und habe das einer Bekannten erzählt. Und die hat mir gesagt, ach, ich war erst kürzlich in einem Krankenhaus nördlich von Frankfurt in Oberursel. Und der Arzt behandelt seine Patienten mit Ernährungsumstellung. Und der hat ein Buch geschrieben, das hat den Titel Unsere Nahrung, unser Schicksal. Und dieses Buch habe ich mir zugelegt und habe da entsprechend danach gelebt. Und es war so positiv. Meine Schmerzen sind vergangen. Ich habe seither keine mehr bekommen. Und ich bin vor 7 oder 8 Jahren immer gestürzt und hatte ziemliche Schmerzen im rechten Bein und habe gedacht, besser, wenn ich es röntgen lasse und bin zum Arzt. Und der hat mir gesagt, Sie haben keine Osteoporose, Ihre Knochen sind, als wenn Sie 15 Jahre jünger wären. Und das hängt garantiert mit dieser Ernährung zusammen, die ich seither mache, also wie das der Arzt in dem Buch empfohlen hat.
Frau Lippmann-Farmer, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung. Ich schaue mal Herrn Lange an. Sie nicken. Entspricht das Erfahrungen, die Sie auch in der Klinik oder in Gesprächen mit Patientinnen und Patienten machen?
Ja, ich bin dankbar für diesen Kommentar. Das gibt es durchaus. Aber man muss eines sagen, es gibt keine spezielle Rheuma-Diät, es sei denn, man hätte eine Gicht.
Ja.
Und wenn man aber diese Ernährungsumstellungen durchführt oder wenn man auch die mediterrane Kost durchführt, dann ist durchaus in Einzelfällen ein Einfluss auf das Entzündungsgeschehen beschrieben. Und ich sage immer, was hilft, ist erlaubt. Das machen Sie komplett richtig so. Aber es ist eben nicht in groß angelegten Studien bewiesen. Und deswegen kann man es eben nicht so propagieren wie Medikamente, die da untersucht worden sind.
Vielleicht an der Stelle die Frage mal nachgeschoben, inwieweit ist sozusagen die Therapie bei Rheuma auch individuell? Also inwieweit stellen Sie da in der Klinik Unterschiede fest, dass manche Dinge eben bestimmten Patientinnen und Patienten helfen und bei anderen Patienten und Patienten eher keinen Effekt hat?
Das ist wie alles immer individuell, da kann man keine Prozentzahlen festlegen. Ich sage aber immer grundsätzlich, sollen die Patienten das unternehmen, was ihnen hilft, und das ist erlaubt.
Wir haben, ja, vielleicht darf ich noch ergänzen.
Wir haben,
wichtig?
Ja, Entschuldigung, Frau Becker, auf jeden
Entschuldigung.
Fall.
Entschuldigung. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass eine bestimmte Ernährungsform, die man versucht, nicht den die Behandlungszeit also ungünstig beeinflussen sollte. Und zwar ist es nicht so, dass eine bestimmte Ernährung jetzt eine medikamentöse Therapie gerade bei der rheumatoiden Arthritis jetzt vermeiden lässt. Es kann allenfalls ein zusätzlicher Baustein sein. Man sollte also nicht wertvolle Zeit verstreichen lassen, nicht, dass die Gelenke hinterher doch Schaden erleiden und zerstört werden, weil man eben nicht auch medikamentöse Therapiemaßnahmen einleitet.
Frau Liebmann-Farmer, nochmal vielen Dank für diese Anregung, nochmal über das Thema Ernährung zu sprechen.
Ja.
Frau Brandt von der Nordseeküste ist die nächste Anruferin. Frau Brandt, Ihre Frage oder Ihre Anmerkung zum Thema Rheuma?
Ja, guten Morgen an alle.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und zwar habe ich feststellen lassen, also dass es Rheuma ist, und zwar lässt sich das im Blut nicht feststellen. Und das sind geschwollene Gelenke, Handgelenke und Fingergelenke, und die Schmerzen sind besonders nachts. Und dann habe ich jetzt selber, weil ich keine Medikamente haben möchte, selbst so die Therapie, ich werde eine Rheumasalbe, also richtig dick drauf, und dann mache ich meistens so Baumwollhandschuhe drüber nachts. Es ist nicht zu spüren, wenn ich die ständig bewege. Und wenn das wirklich so versteift, sodass ich dann ganz plötzlich bewege, dann platzt auch eine Ader. Dann habe ich eine richtig schöne blaue Hand. Dazu möchte ich mal wissen, was kann man da machen? Wie kann man sich selber helfen?
Herr Lange, Sie haben beim ersten Teil der Frage zumindest genickt. Ich gebe sie mal an Sie weiter.
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass man nicht gleich zu Beginn von einer entzündlich-rheumatischen Erkrankung auch Rheumafaktoren oder Anti-CCP-Antikörper oder andere Autoantikörper finden kann. Das kann auch im Krankheitsverlauf auftreten. Entscheidend ist zunächst, wenn Sie Beschwerden am Bewegungssystem haben, an den Gelenken, wie Sie gerade geschildert haben, ob Entzündungszeichen vorliegen im Blut. Weil das macht die Differenzierung, ob die Beschwerden, die Sie haben, einer entzündlich-rheumatischen Erkrankung zuzuordnen sind oder doch eher einer sogenannten degenerativen, ich sage mal Verschleißrheuma, den Begriff gibt es gar nicht, aber jeder versteht, was ich meine. Ja, je reifer wir werden ja nicht älter, umso größer ist die Gefahr, dass wir dann auch ein Verschleiß an den Gelenken entwickeln. Und von daher muss man das erstmal genau differenzieren, was da vorliegt, bevor man weitere Tipps geben kann.
Ja, da sind jetzt auch so kleine Knötchen an den Gelenken.
Mhm. Ja, also, das ist typisch für den Gelenkverschleiß. Das ist die Arthrose. Ja, das ist die Arthrose. Die Heberdenarthrose ist an den Fingerendgelenken, und an den Mittelgelenken ist es die Bouchard-Arthrose.
Aha. Denn man sagte mir nur, ja, das wäre jetzt rheumatisch. Also, und ich sollte dann ein Schmerzmittel nehmen, das habe ich allerdings abgelehnt. Ich habe erst gesagt, ich möchte das erstmal von selber, so dass ich da nicht physikalisch das mache, nicht erstmal direkt mit Tabletten schießen.
Ja.
Erstmal versuchen, dass man das auf anderen Wegen im Griff kriegt.
Ja, machen Sie richtig so, aber Sie sollten sich keine Tapferkeitsmedaille erarbeiten. Wenn es Ihnen wirklich schlecht geht, dann müssen Sie auch mal ein Schmerzmittel einnehmen, was ein bisschen antientzündlich wirkt.
Okay, ich bedanke mich.
Vielen Dank, Gerne. Frau Brandt, für die Frage. Tschüss. Neue Anruferin, weitere Anruferin am Telefon ist Frau Müller. Frau Müller.
Ja,
guten Morgen.
Vielen Dank, dass ich in Gespräch kommen kann.
Ja, guten Morgen. Ihre Frage oder Ihren Erfahrungsbericht zum Thema Rheuma?
Ja, ich bin 57 Jahre alt. Ich habe schon eine Autoimmunkrankheit, Hashimoto-Thyreoidis. Und seit ungefähr 10 Jahren leide ich so stark am Wirbelsäule. Also Probleme. Ich habe viele Mal wurde untersucht, MRT wurde gemacht und dann festgestellt, dass ich am Halswirbelsäule, am Lindasilbersäure habe ich auch fortgeschrittene Degeneration mit Protusion, mit Engung im Spinalkanal. Und dann bin ich immer wieder also mit Bandscheibenvorfall und behindert und kann also einfach so behindert zu Hause. Ich kann nichts mehr machen und leidet über Monate, bis ich mir wieder auf die Beine komme. Und ja, dann, ich habe so insistiert bei Hausarzt und da wurde in einer rheumatologischen Untersuchung dieser Wert BHL-27 positiv festgestellt. Und dann die Frage ist, hält die alle, was ich mit Wirbelsäule, ich habe auch am Kniegelenk und am Füße auch Probleme, da hält alle zusammen mit rheumatologischer Erkrankung und was soll ich weitermachen und es ist schon weit weg, also ich bin schon fortgeschrittene Generation, ich weiß nicht, was sollte ich weitermachen.
Frau Müller, vielen Dank, das war eine ganze Reihe von Beschwerden oder Symptomen, die Sie da geschildert haben. Frau Becker, ich habe Sie in der Leitung gehört, vielleicht
darf ich das kommentieren. HLA-B27 ist ja ein Erbmerkmal, was sehr häufig in der Bevölkerung ist. Ungefähr 9% in Deutschland tragen das HLA-B27 und nur ein gewisser Teil davon erkrankt tatsächlich an einer Erkrankung, die durch dieses HLA-B27 gefördert wird. Man hat ungefähr so ein 20-fach erhöhtes Risiko an einer sogenannten Spondyloarthritis, das sind die entzündlichen Wirbelsäulenerkrankungen, erkranken kann. Und deswegen gibt es viel, viel mehr Menschen, die HLA-B27 tragen, als die, die tatsächlich erkranken. Gerade bei dem, was Sie jetzt geschildert haben, degenerative Wirbelsäulenveränderungen, der Beschwerden sind auch erst relativ spät im Leben aufgetreten und nicht gleich in ganz jungen Jahren. Also ohne jetzt, dass ich weitere Befunde bei Ihnen kenne, aber deswegen muss man sehr gut überlegen, hat es überhaupt einen Zusammenhang? Und wie gesagt, HLA-B27 darf nicht überbewertet werden.
Rheuma und physikalische Therapie, darum geht es heute in der Sendung schwerpunktmäßig. Sie können sich daran beteiligen und anrufen unter 00800 4464 4464 oder eine E-Mail schreiben an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Unsere Gesprächsgäste sind Heidemarie Becker von der Universitätsklinik Münster und Uwe Lange, Rheumatologe an der Kerkhoff-Klinik in Bad Nauheim. Und wir haben eine ganze Reihe von Mails zum Thema bekommen. Eine davon stammt von einem Hörer, der fragt, gibt es eine vielleicht nicht ganz offensichtliche Verbindung zwischen Rheumaerkrankung und Gicht? Bei mir hat das typische Gicht-Akutmedikament Colchicin nicht gewirkt, schreibt er. Eventuell liegt eine rheumatische Erkrankung vor. Betroffen war allerdings das gicht-typische große Zehengelenk. Frau Becker, haben Sie eine Idee?
Ja, das muss man sich ja sehr gut untersuchen. Also so ganz wichtig ist natürlich immer den Verlauf der Beschwerdesymptomatik und auch das Labor natürlich also zu beachten. Und dann ist auch wichtig, wie sich das im Röntgenbild zum Beispiel, also in der bildgebenden Diagnostik darstellt. Man kann auch natürlich das Gelenk einmal punktieren, wenn es geschwollen ist und nachsehen, ob wirklich auch Harnsäurekristalle drin sind oder ob das eben nicht der Fall sind. Also es gibt verschiedene Untersuchungstechniken, die man da einsetzen kann, um das zu klären. Vor allen Dingen wichtig auch der Verlauf der Beschwerden.
Das heißt, es kann aber durchaus vorkommen, dass entzündliche und nicht entzündliche rheumatische Erkrankungen irgendwann im Lauf des Lebens zusammenkommen und dann sozusagen kombiniert Beschwerden verursachen.
Ja, möglich ist es schon, das kann man sicher so nicht pauschal sagen. Also auszuschließen ist es nicht. Man sollte aber natürlich immer von der Behandlung her, es ist wichtig zu sehen, also wie man das angeht und man muss es schon auch klären, also ob es wirklich jetzt beide Erkrankungen sind. Harnsäure ist ja sehr, sehr oft erhöht und nicht immer unbedingt ist es dann eine Gicht, die dahinter steckt. Aber das Großzehengrundgelenk ist natürlich schon ein Gelenk, was dazu neigt, also dort auch entzündliche Veränderungen zu machen. Aber es gibt bestimmte rheumatische Erkrankungen, bei denen auch mal das Großzehengrundgelenk mit sonst auch einbezogen sein kann.
Herr Lange, Sie haben genickt. Haben Sie noch eine Ergänzung?
Die Gicht gehört ja eigentlich auch zum Entzündungsrheuma. Deswegen, wenn der Patient jetzt glaubt, dass er dann keinen Entzündungsrheuma hätte bei der Gicht, dann ist das nicht ganz korrekt, weil das ist ja mit die schlimmste Gelenkentzündung, die man dabei erfahren kann. Die vergisst man nicht mehr.
In der Leitung ist Herr Holz aus Hamburg. Guten Morgen, Herr Holz. Danke für Ihren Anruf. Bei Ihnen geht es um Schmerzen in der Schulter und in der Hüfte.
Richtig. Und zwar nur im Liegen. Also bei Sport und so weiter habe ich keinerlei Schmerzen, sondern wenn ich nachts schlafe, auf der Seite liege, dann tut es entweder nach einer Zeit in der Hüfte beziehungsweise in der Schulter weh. Ich habe jetzt versucht, durch weiche Unterlagen das ein bisschen zu korrigieren und das nützt anscheinend auch. Aber ich wollte fragen, ob das eben mit zu tun haben kann.
Herr Lange.
Auch abzuklären, wie die Frau Becker das eben angekündigt hat. Man muss einmal schauen, haben Sie wirklich Entzündungszeichen im Blut? Es wäre genauso denkbar, dass Sie durch diese sportlichen Aktivitäten eine Überbelastung an der Schulter provozieren, im Bereich der Rotatorenmanschette vielleicht.
Das ist, glaube ich, nicht der Fall.
Ist nicht der Fall. Ja, man Nein. könnte dann im Ultraschall auch sehen, ob dort eine Sehnenscheidenentzündung vorliegt oder eine Schleimbeutelentzündung. Dann ist man durchaus in der Lage, durchaus noch Sport zu betreiben. Aber ein Entzündungsrheuma kann so beginnen, aber es muss einfach durch weitere diagnostische Maßnahmen abgeklärt werden.
Ah ja.
Hilft Ihnen Danke das weiter, sehr. Herr Holz? Vielen Dank für den Anruf. Wenn wir da noch mal kurz bleiben beim Thema Diagnostik, vielleicht können wir einfach mal durchspielen den diagnostischen Weg. Welche diagnostischen Verfahren kommen klassischerweise zum Einsatz, wenn eine Patientin zum Arzt kommt und sich rheumatische Beschwerden andeuten?
Also zunächst die Krankengeschichte erheben. Beispielsweise, wenn man einen Entzündungsrheuma an den Händen hat, dann hat man eine Morgensteifigkeit, die über eine halbe Stunde geht. Ist diese Morgensteifigkeit unter einer halben Stunde, ist es wenig wahrscheinlich, dass es sich hier um einen Entzündungsrheuma handelt. Dann den bisherigen Verlauf erfragen, wie oft ist das aufgetreten. Dann in der Diagnostik kommt die Blutentnahme zum Einsatz, wo man nach bestimmten Autoantikörperphänomenen schaut, wo man schaut, ist es eine Entzündung oder keine Entzündung mit der Blutsenkung und den CRP. Man hat die Röntgendiagnostik, man hat die Ultraschalldiagnostik und auch die Magnetresonanztomographie, Kernspinnuntersuchung, MRT, die genau in der T2-Gewichtung zeigt, liegt hier ein Entzündungsprozess vor, ja oder nein. Und bei der Gicht auch neuerdings gibt es die Möglichkeit, mit einem speziellen CT-Verfahren Gichtkristalle nachzuweisen, weil es häufig von den Patienten nicht toleriert wird, in ein geschwollenes Gelenk hineinzupunktieren, weil er so einen starken Schmerz hat und sagt, nee, das lasse ich jetzt gar nicht zu. Dann hätte man dafür eine Alternative.
Herr Martin aus Frankfurt am Main ist unser nächster Anrufer. Herr Martin, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ihre Frage zum Thema Rheuma oder Ihr Erfahrungsbericht?
Ja, ich möchte eine Lanze dafür einsetzen, dass die Radonbehandlung im Grunde genommen hier an für sich gegen Rheuma hilft.
Herr Lange, Sie nicken. Vielleicht können Sie erstmal kurz beschreiben, worum es geht.
Ja, die Radonbehandlung. Ich bin ja ganz dankbar für diesen Tipp von dem Zuhörer. Es gibt zwei Radonstollen, wo Patienten mit rheumatischen Beschwerden hingehen. Das ist einmal in Österreich Bad Hofgastein-Böckstein. Das ist ein Radonstollen, wo man tief in den Berg hineinfährt mit 4 Stationen, wo man gleichzeitig auch eine Ganzkörperüberwärmung erfährt. Und es gibt den Rudolfstollen in Bad Kreuznach, was ein kalter Stollen ist. Das sind so um die, glaube ich, 18, 20 Grad. Die Radonbehandlung, das haben wir auch in Österreich nachgewiesen anhand von 2 Promotionsarbeiten, hat einen sehr positiven Einfluss beim rheumatischen Krankheitsbild der Rheumatoiden Arthritis, bei der ankylosierenden Spondylitis, dem Morbus Bechterew. Wir konnten hier durch die serielle, also wiederholte Therapie bis zu 9 Behandlungen feststellen, dass eine anhaltende Schmerzlinderung eingetreten ist bis zu 3 Monaten. Das berichten auch die Patienten, die kommen in die Praxis und sagen, das hat bei mir so lange nachgewirkt, weil wir wissen, dass diese kombinierte Therapie Radon mit Ganzkörperüberwärmung immunkompetente Zellen beeinflusst und damit nimmt der Entzündungsprozess ab. Und wir konnten auch auf der molekularen Ebene im Blut nachweisen, dass die Entzündungsmoleküle wie TNF-Alpha, Interleukin 1, hochgradig abgefallen sind, was auch jetzt diese Schmerzminderung erklärt.
Wie verbreitet sind solche Therapieansätze? Wie oft wird das eingesetzt?
Es ist so, dass es bisher von den Kassen in der Regel nicht bezahlt wurde, zumal auch Österreich im Ausland liegt und dann nicht hier in Deutschland wahrgenommen wird von der Therapie. Aber mittlerweile ist es so, dass anhand unserer Studien gewisse Krankenkassen die Kosten dafür übernehmen, weil ein Wirksamkeitsnachweis erbracht wurde.
Herr Martin, vielen Dank für den Hinweis auf diese Therapieoption. Wir machen weiter mit Herrn Schuck aus Hensfeld-Ulzberg.
Ja, ist schönen guten Tag.
Hallo, Herr Schuck.
Frau Becker, Herr Lange.
Hallo.
Ja, schönen guten Tag. Bei mir wurde vor 3 Jahren so das Reynolds-Syndrom festgestellt im Bereich der Fußzehen und des Ballen. So, und das ist eine Verkrampfung der Blutgefäße, was zu einer verminderten Durchblutung in dem Bereich führt und gerade wenn es kühler wird, doch erhebliche Beschwerden verursacht. Und ich wollte mal gerne fragen, ist das eine Form von Rheuma? Und wenn ja, kann man da was gegen tun?
Vielen Dank für die Frage. Frau Becker, ich höre Sie in der Leitung.
Ja.
Sie wollen gerne dazu was sagen.
Ja, ich kann gerne was dazu sagen. Und zwar, das Raynaud-Syndrom ist ja, wie Sie schon eben geschildert haben, eine Gefäßreaktion, bei der es zur Durchblutungsstörung kommt. Und nun gibt es gerade auch, wenn es erst nicht mehr in ganz jungen Jahren, typischerweise sind Frauen oft davon betroffen, aber wenn es erst etwas später im Leben auftritt, dann ist es wichtig, das einmal abzuklären. Und zwar ist das Raynaud-Syndrom, kann es ein Zeichen sein einer entzündlichen Bindegewebserkrankung, die auch zu den rheumatischen Erkrankungen gehört. Also da wäre eine weitergehende Blutuntersuchung eine Möglichkeit. Und dann haben wir in der Rheumatologie die Möglichkeit, auch die kleinsten Blutgefäße anzusehen, mikroskopisch. Viele Angiologen können das auch, dass man sich anhand zum Beispiel der Fingernagelfalzen ansieht, wie das Muster dieser kleinsten Gefäße ist, ob Hinweise sind auf eine entzündliche Erkrankung. Also es ist zwar eher nicht so häufig, dass dahinter eine entzündlich-rheumatische Erkrankung steckt, aber es ist möglich.
Herr Schuck, hilft Ihnen die Antwort weiter?
Ja, auf jeden Fall. Da hätte ich mal eine Adresse, an wen ich mich da wenden kann. Ja, prima.
Herr Schuck, Sie dürfen mich gerne mal anschreiben in der Kerkhoff-Klinik. Ich schicke Ihnen per E-Mail eine Rezeptur zu. Man kann zu Hause selber Kohlensäurebäder durchführen, Handbäder durchführen oder Fußbäder, die Sie beliebig oft wiederholen können und die Einfluss darauf nehmen, wie stark dann diese Anfälle ausgeprägt sind in Zukunft. Und die gehen nämlich darunter ein wenig zurück. Da gibt es die Kohlensäure-Bastian, ja?
Ja, vielen Dank.
Danke, Herr Schuck, für den Anruf. Vielleicht bleiben wir kurz dabei. Wie muss man sich das vorstellen, diese Kohlensäurebäder für Hand oder Fuß? Wie läuft das ab?
Das ist so eine große Packung, die zweierlei Komponenten enthält. Einmal das Kohlensäuresalz, was dann durch einen Entwickler gelöst wird. Und dann gibt es eine gewisse Rezeptur. Pro Liter muss so und so viel von jeder Menge eingegeben werden. Man macht das bei einer indifferenten Temperatur, so 32, 33 Grad, nicht höher. Sonst entflieht die Kohlensäure relativ rasch. Und dann werden die Hände oder Füße darin gebadet, so um die 20 Minuten. Und Kohlensäure durchdringt die Hautporen und erweitert auch die darunter befindlichen Gefäße und sorgt für eine relativ gute Durchblutung. Und das ist ja das Klassische für die physikalische Therapie, die Reizreaktionstherapie. Wenn man sie eben wiederholt, dann hat man so eine Art Gefäßtraining dabei, sodass dann einfach diese funktionellen Einengungen der Gefäße abnehmen.
Ich möchte noch mal eine Mail von einem Hörer aus Bayern vorlesen, der eine Frage hat. Er schreibt, seit Jahren schmerzt mein rechter Zeigefinger und wird immer verkrümmter, habe zunehmend Probleme beim Schreiben und mit der Computermaus. Alle der vielen Rheuma-Untersuchungen waren ohne greifbaren Befund. Es wird alles auf die Fibromyalgie geschoben, in Anführungsstrichen, da kann man nichts machen. Die Schmerzen nehmen Überhand und bremsen mich völlig aus. An welchen Spezialisten sollte ich mich wenden?
Also die Fibromyalgie macht in der Regel kein Funktionsdefizit am Zeigefinger. Wenn er krummer wird, dann hat er möglicherweise einen Dupuytren vorliegen. Das ist so eine Erkrankung, bei der es zu Bindegewebszügen kommt, die die Finger auch krumm werden lassen. Ich würde mich hier mit dieser Problematik mal bei einem Handchirurgen vorstellen, dass er sich das ansieht, ob hier eine Veränderung in Richtung Dupuytren vorliegt. Da kann auch gleich eine Röntgenuntersuchung gemacht werden, wo man sieht, sind entzündliche oder indirekte entzündliche Zeichen objektivierbar oder nicht.
Vielleicht um den Begriff hier nochmal kurz zu klären, Fibromyalgie, was steckt dahinter?
Das ist das sogenannte Weichteilrheuma. Ich habe das von meinem alten Chef immer so gelernt, treu, harmlos, aber sehr schmerzhaft. Also deswegen habe ich gesagt, es geht nichts am Bewegungssystem kaputt dabei. Und deswegen, wenn der Finger in seiner Funktion eingeschränkt ist, dann passt das eigentlich nicht zur Fibromyalgie.
Frau Schäfer aus Köln ist am Telefon. Hallo, Frau Schäfer.
Hallo.
Ihre Frage zum Thema Rheuma oder Ihre Anmerkung, bitte.
Ja, ich habe im Grunde genommen zwei Fragen und Anmerkungen. Ich konnte jetzt leider die Diskussion nicht so lückenlos verfolgen, weil ich hier gleichzeitig im Büro bei der Arbeit bin. Die eine Frage richtet sich in die Richtung multimodale rheumatologische Komplexbehandlung. Was genau meint das und wo kann man das durchführen? Das ist Frage Nummer eins. Frage Nummer zwei ist, ich bin seit 8 Jahren Rheuma-Patientin, bin auch medikamentös gut eingestellt. Habe aber jetzt auch bei diesen sehr, sehr heißen Temperaturen zunehmend Probleme. Und die Frage ist, gibt es vielleicht auch ein paar kluge Tipps, wie man sich als Rheumapatient bei so heißem Sommerwetter gut verhalten kann?
Frau Schäfer, herzlichen Dank für die beiden Fragen. Die erste zur multimodalen Therapie gebe ich an Herrn Lange weiter. Da haben wir eben schon über die Studie kurz gesprochen, die Sie mit betreut haben, genau zu diesem Ansatz.
Das ist also, wie gesagt, ein akutstationäres rheumatologisches Versorgungskonzept. Nicht jede Klinik bietet diese Möglichkeit an. Sie brauchen nämlich ein multiprofessionelles Team unter einer entsprechenden fachärztlichen Leitung. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, welche Kliniken das alle sind in Deutschland. Es sind nur wenige, die das haben. Und Sie können auch sich nicht einfach stationär dafür aufnehmen lassen, sondern es muss an diesem Tag, wenn Sie aufgrund Ihrer rheumatischen Beschwerden in die Klinik gehen, durch den aufnehmenden Arzt entschieden werden, ob Sie diese Therapie durchführen können oder nicht. Die ist ja sehr belastend. Und das Ganze muss eben aus 4 Bereichen, die es gibt, 3 Bereiche mindestens umgreifen, die ich vorhin schon mal genannt hatte: Physiotherapie, physikalische Maßnahmen, Ergotherapie, Schmerztherapie und Verhaltenstherapie. Und da wird auch ganz genau zu Beginn und am Ende der stationären Behandlung die Krankheitsaktivität erhoben, durch klinische Untersuchung, durch Fragebögen, auch das Schmerzausmaß festgehalten und bei Entlassung nochmals. Und wenn man diese Therapie erhält, dann ist sie individuell zugeschnitten und man bekommt 11 Stunden Anwendung pro Woche. Das ist die Grundvoraussetzung dafür.
Okay, danke schön.
Bitte. Bei der zweiten Frage, die wollen wir auch noch besprechen, da hatten Sie angesprochen, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich bei so großer Hitze, wie sie im Moment vorherrscht, für Rheuma-Patientinnen und Patienten, um sich da etwas Erleichterung zu verschaffen?
Also man sollte sich einfach abkühlen, denke ich. Das ist das Allerbeste bei dieser Hitzesituation. Und in der Regel ist es so, dass die Patienten, die keinen rheumatischen Schub haben, letztendlich sehr von der Hitze profitieren. Denen geht es deutlich besser, auch die ein Verschleißrheuma haben. Und wenn ein Entzündungsschub vorliegt, dann geht es den Leuten in der Regel schlechter, weil von außen die Entzündung quasi nochmal innen angekurbelt wird. Die wird richtig perpetuiert. Und deswegen wären Kältemaßnahmen letztendlich die beste Möglichkeit.
Frau Schäfer, ich hoffe, es hilft Ihnen weiter, die Antworten.
Ich würde ganz kurz noch was sagen wollen. Bei mir ist es eher so, dass die Entzündungsaktivität durch die äußere Hitze befördert wird. Also das ist ein Phänomen, was ich schon häufiger beobachtet habe. Ist Ihnen das bekannt?
Also das gibt es durchaus bei einer kleinen Prozentzahl von Patienten, dass es dadurch angekurbelt wird, ja.
Dann vielen Dank.
Vielen Dank für den Anruf, Frau Schäfer. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, inwieweit Operationen auch eine Möglichkeit sind bei rheumatischen Erkrankungen. Herr Lange.
Also wenn letztendlich chronische Sehnenscheidenentzündungen vorliegen, die dann auch die Fingerfunktion oder die Gelenkfunktion eines großen Gelenkes beeinträchtigen, dann kann man durch eine Operation dieses Sehnenscheidengewebe entfernen. Beispielsweise Patienten haben ein Karpaltunnelsyndrom, dann wird der Nerv gedrückt im Karpaltunnel, der Medianus. Dort kann man auch eine Sehnenscheidenentfernung durchführen, dass dieses Sehnengleitgewebe quasi entfernt wird. Man kann über Gelenkspiegelungen die entzündete Gelenkinnenhaut entfernen, die durchaus auch ein mechanisches Hindernis darstellt. Und wenn ein Gelenk wirklich durch den entzündlichen rheumatischen Prozess zerstört ist, dann bleibt oftmals nur der Gelenkersatz übrig.
Das war die Sprechstunde heute mit dem Schwerpunktthema Rheuma und physikalische Therapie. Unsere Gesprächsgäste waren Professorin Heidemarie Becker, leitende Oberärztin der Sektion Rheumatologie und klinische Immunologie der Universitätsklinik Münster. Vielen Dank, Frau Becker, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ich danke Ihnen.
Und hier im Studio war bzw. ist Professor Uwe Lange, Direktor der Abteilung Physikalische Medizin und Osteologie und stellvertretender Direktor der Abteilung Rheumatologie und klinische Immunologie an der Kerkhoff-Klinik in Bad Nauheim. Auch an Sie vielen Dank, dass Sie dabei waren, sich die Zeit genommen haben. Mein Name ist Lennart Pyritz. Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.